Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Wir werden Ihnen in den 4 nächsten Folgen jeweils einen Live-Podcast präsentieren, der im Rahmen einer Kongressveranstaltung im Oktober in Frankenberg stattgefunden hat. Den Start macht Peter Holm, Professor Dr. Peter Holm, ein absoluter Spezialist im Logistikbereich in Deutschland und in führender Position der Provades-Hochschule in Frankfurt. Und dieser Mann hat sehr viel zu sagen. Heute geht es vor allen Dingen darum, wie sich Digitalisierung und KI auf den Mensch in Unternehmen auswirkt. Dazu wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
So, jetzt aber geht's los. Ein erstes großes Highlight und wir wollen ja immer unterschiedliche Betrachtungswinkel, unterschiedliche Expertisen natürlich hier auch an einem solchen Tag ja auch mit einbringen. Und natürlich ist ganz wichtig, jemanden mal auch zu hören, der aus dem Bereich der Hochschulen kommt, aus dem Bereich der Wissenschaft auch kommt, der natürlich alle Entwicklungen, die im Moment so passieren, vielleicht auch nochmal auf eine andere Art und Weise reflektiert. Und wir haben uns auch von der ganzen Weile schon bei einem Roundtable kennengelernt, wo sonst außer beim Kredit, also wir haben uns zum ersten Mal begegnet und haben auch gleich spannende Gespräche auch geführt. Und daraus ist ja dann auch kurz danach ein Podcast entstanden, der ein oder andere, wie die gehört haben, wo es um die ganze Logistik-Thematik in Deutschland geht und wie hier eindrucksvoll berichtet wird, was da so alles los ist und was da auf uns zukommt und welche Herausforderungen wir da in dem Bereich haben. Und das war, ich war selber in dem Podcast, ich muss mich immer wieder konzentrieren, die richtigen Fragen zu stellen, weil das so spannend war, was er erzählt hat. Und deswegen freue ich mich ganz, ganz herzlich, ihn hier in Frankenberg begrüßen zu können und auch sicherlich einen mega spannenden Vortrag mit einem riesen Applaus heißen wir ihn hier willkommen, Professor Dr. Peter Holm.
Bitte schön, lieber Peters.
Ja. The stage is yours.
Okay. So, herzlich willkommen. Ja, dankeschön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich wirklich riesig über Andreas, liebes Team von Andreas, Cosmo und ihr seid alle wirklich riesig. Ja, diese Location ist extrem beeindruckend. Ich freue mich wirklich sehr. Ich habe aber ein kleines Problem, weil ich habe gestern Abend hier angekommen vor der Erwartung und was ich so oft gehört habe, die Fußstapfen sind so groß. Letztes Jahr war der große Dennis da, der alte Kling, der ist so toll. Ob du das hinkriegen wirst, das wäre mal sehen. Das habe ich nicht einmal gehört. Irgendwann habe ich gesagt, du musst nicht nur Weißwein trinken, Rotwein trinken. Aber jetzt bin ich hier, ich freue mich wirklich riesig. Also, mein Name ist Peter Holm, ich bin gebürtig aus Hamburg, deswegen bin ich von Herzen Snowfan. Unser Nachbar hieß mal Uwe Seeler, der ist leider ja vor kurzem verstorben. Und sozusagen bin ich seit klein auf, habe ich die Raute im Herzen und irgendwann wird der HSV auch mal wieder aufsteigen. Ich bin seit 2016 im Rhein-Main-Gebiet an der Provades-Hochschule, bin ja von der Ausbildung her BWLer, beschäftige mich aber schon seit langem mit Fragen der Digitalisierung, mit Logistik, was Andreas eben schon gesagt hat. Genau, und dann bin ich jetzt, wie gesagt, seit 2016 in der Hochschule. Dazu werde ich gleich so zwei, drei Worte verlieren. Und das Ziel meiner kleinen Ausführung heute ist, ja, wir leben in der Phase der digitalen Transformation mit vielen Herausforderungen, mit vielen Chancen. Und da will ich den einen oder anderen Impuls geben, nachher auch die Überleitung zu dem, was folgenden Tag ist. Wenn irgendwie zwischenzeitlich Fragen sind, einfach nur zu. Ansonsten rede ich einfach erstmal durch. So, genau. Wie gesagt, zwei, drei Worte zu meiner Person. Wie gesagt, gebürtig aus Hamburg. Ich habe verschiedene Lehraufträge vor Corona regelmäßig in China, in Shenyang. Shenyang ist sehr stark auch vom BMW. Dort werden bis 3 Werke mittlerweile. Das ist alles, was in Asien vom BMW produziert ist, in Shenyang. Und da habe ich regelmäßig gelesen, vor 4 Wochen Chinesen, der wie Logistikbeispiel geschwankt. Dann regelmäßig im Trinity College, das ist in Dublin, das ist fantastisch. An der WU Wien, da war ich letzte Woche. Genau, neben Lesen, also neben Vorlesen, Forschungsaufträge zum Forschungsgebiete zum Thema digitale Transformation in der Logistik, Klimaneutralität, betreue ich aktuell eine Doktorarbeit an der WU Wien zum Thema Aufbau einer Ladeinfrastruktur, nicht nur für die Pkw, sondern vor allem auch für die LKWs. Das ist ein Riesenthema, große Herausforderung. Insofern, ja, breiter Blickschwanz. Ich liebe wirklich diesen Job, weil er halt mich immer wieder fordert, immer wieder zum Lernen anregt. Ich habe mal Bankkaufmann gelernt, weil ich so froh, dass es vorher war. Das war so langweilig. Ja, dann habe ich halt BWL studiert, so einen klassischen Weg. Dann habe ich promoviert an der WHU beim Verein, und das war überragend, muss ich sagen. Also WHU in Zeilen, da so wirklich kommen coole, spannende Leute zusammen, und das ist halt auch das, was ich hier so sehe, dass halt einfach unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Und dann kommen am Ende auch sinnvolle Dinge raus, finde ich. Genau, also von meiner Vita, zweiter Punkt, habe ich gesagt, ja, in Frankfurt gut ist das Heulen. Das ist jetzt nicht nach mir bezeichnet, aber es ist eine ganz spannende Einrichtung. Der Kai, der kennt das. Das Heulen steht hier: House of Logistic and Mobility. Das ist im Gateway Garden, das ist so vis-à-vis vom Terminal 2, der den Frankfurter Flughafen kennt. Das ist eine Einrichtung, wo man Wissenschaft, Unternehmertum, ja, und halt alles, was im Logistikbereich halt verbindet. Da gibt es viele Forschungsgeschichten. Ja, und da bin ich halt auch Teil des Universums, Startups zu begleiten, ja, genau, die zu begleiten halt und auch in der Generierung von Geschäftsmodellen. So, genau, das war mal ganz kurz zu meiner kleinen Person. Ich habe gesagt, ich bin Professor in Frankfurt, Industriepark in Höchst. Ich darf eine private Hochschule vertreten. Diese Hochschule bildet dual und berufsbegleitend aus. Und vielleicht nochmal so zwei, drei Worte zum Industriepark. Habe ich eben schon dem Benjamin gesagt, das ist vielleicht ganz interessant für dich. Der Industriepark ist das Zuhause von über 20.000 Beschäftigten, 22.000 sogar. Circa 90 Firmen arbeiten dort, aus der Chemie- und Pharmaindustrie, aber eben auch die Logistik ist dort ansässig. Sanofi stellt dort oder füllt dort Insulin ab, Sanofi füllt dort Insulin ab. Ungefähr 30% Weltmarktanteil. Biotech lässt von Sanofi abfüllen. Das heißt, es wird im Marburg produziert und dann im Industriepark abgefüllt. Das ist insofern ganz interessant, als natürlich auch die Nähe des Industrieparks vom Flughafen ganz essentiell ist. Ja, der Industriepark steht gerade vor mehreren Herausforderungen. Einerseits natürlich die extrem hohen und eigentlich inakzeptablen Energiepreise. Das wissen Sie alle, was man da hat. Und dann natürlich auch das Thema CO2-Neutralität, Klimaneutralität, das Thema ESG, also Environmental Social Governance, Kreislaufwirtschaft hier am Standort ein riesiges Thema. Und insofern sind wir da auch als Hochschule daran beteiligt. Dieser kleine blaue Fleck hier unten, geht da runter, weiß ich nicht. Geht nicht. Was soll ich machen? Kommt, da geht nicht. Na, ist egal. Also dieses blaue Ding dort, das ist unsere Hochschule. Und genau, wir arbeiten mit verschiedenen Unternehmungen aus der Region zusammen. Kai, du weißt das, glaube ich, am besten. Du hast, glaube ich, sogar bei was gelernt. Ne? Insofern haben wir da eine gemeinsame Bindung natürlich. Da haben wir uns auch kennengelernt. Also nicht bei der Ausbildung, sondern über die Beratung. Genau, wir arbeiten mit verschiedensten Unternehmungen zusammen, groß, klein, Mittelständler aus ganz Deutschland in verschiedenen Bereichen. Genau, und begleiten halt dort. So, das soll einer der Lernungen sein. Andreas, ich glaube, dass er nicht zu lang war, der Lernung zu mich. Das ist okay. Dass ich alle nicken. So, das ist gut. So, okay. Ein kleines Vorträge kann man mal ganz gut mit Zitaten gegeben, und ich habe mir eins gedacht, okay, unverfängliches Mahatma Gandhi, der kommt eigentlich immer gut. Insofern, lebe, als würdest du morgen sterben. Okay, so einige Menschen sagen, carpe diem, nutze den letzten Tag und so weiter, lebe. Und die Zeiten sind gerade nicht so ermutigend, aber trotzdem, lebe so, als würdest du morgen sterben, finde ich gar nicht mal so schlecht. Aber ich will sie natürlich auch ein bisschen motivieren, denn wir leben in Zeiten der digitalen Transformation, von Wandel, von extremen Herausforderungen. Insofern, lerne, als würdest du immer leben. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Es gibt natürlich auch Autoren, die sagen, Lifelong Learning, und das hätte ich jetzt ja auch machen können, wenn ich was angesetzte Schüsse, dann hätte ich gesagt, klar, ich bin Professor, kommt mit angesetzten Ideen. Aber ich finde das vielleicht gar nicht so schlecht, lerne, als würdest du immer leben. Das ist eigentlich ein ganz gutes Thema. Warum? Warum müssen wir lernen? Warum müssen wir ein Leben lang lernen? Und ich habe es ja eigentlich schon gesagt, ich habe mal als Bankkaufmann angefangen, war froh, dass es vorbei war, konnte dafür mich mit Dingen, Cloud-Anbindung, IoT, digitale Zwillinge in der Logistik, Virtual Reality, Warehouse Storaging und was auch immer beschäftigen. Und das habe ich nie gelernt. Das heißt, ich musste mir das irgendwann mal beibringen, weil ich halt ein neugieriger Mensch bin und sonst funktioniert das nicht. Und wenn wir nicht aufpassen oder wenn viele Menschen nicht aufpassen, ja, dann werden sie irgendwie nicht mehr in ihre Organisation bleiben, keine spannenden Jobs mehr haben, weil das World Economic Forum hat vor kurzem gesagt, das war im letzten Jahr, half of the employees will need to be reskilled by 2025. Das heißt, wir müssen das, was wir können, womöglich auch mal überdenken, uns neue Dinge auch aneignen, neue Kompetenzen aneignen, neue Fähigkeiten anlernen. Das ist ja auch das, was hier bei CNC gelebt wird, dass man sagt, in Ordnung, Führung ist wichtig, warum ist sie wichtig, Empathie, warum ist das wichtig, Mindset ist wichtig und hier mal ein kurzer Impuls. Mein Vortrag, den habe ich wie folgt auch aufgebaut. Ich will am Anfang ein bisschen mal darlegen, was ist eigentlich gerade aktuell in der Welt los, und ich will da nichts Politisches sagen, sondern einfach aus der technologischen Sicht, aus der betriebswirtschaftlichen Sicht, aus der marktlichen Sicht. Dann will ich ein zweiter Beispiel geben, auch relativ viele Bilder, das habe ich ganz bewusst gemacht, um zu sehen, Mensch, was passiert eigentlich aktuell in einem Unternehmen und wie kann man als Unternehmen womöglich eine digitale Lernreise entwickeln, was kann man da machen und welche Dinge können wir alle daraus so gut ziehen, vielleicht auch von Start für den gleichen heutigen Tag. Denn was man sagen kann, ist, dass die Wirtschaft im Wandel ist. Und das meine ich jetzt losgelöst von etwaigen gesetzlichen Regulierungen in Deutschland, von etwaigen Parteien, das ist vollkommen egal. Sondern wir haben halt große Trends und große technologische Einflüsse, die einfach real sind. Denken Sie daran, dass wir neue Technologien haben, dass wir heute wie selbstverständlich unser Smartphone verwenden als Kamera, um unsere Bankgeschäfte zu tätigen, um unsere Versicherungen womöglich auch abzuklären und. Und auch hier will ich Ihnen einmal die Tech-Trends der kommenden 10 Jahre darstellen. Auch vom World Economic Forum, die haben eine sehr gute Darstellung gemacht. Auch neben dieser Darstellung kann ich Ihnen empfehlen die AI Web, die habe ich vor einem Monat mal persönlich kennengelernt, auf der Digitalis in Köln, in der Telekom. Eine der wichtigsten Zukunftsforscherinnen auf der Welt, Future Tech Institute, das ist die Webseite von ihr, die kann ich Ihnen nur empfehlen, dass man mal sieht, Mensch, was passiert eigentlich im Bereich AI, Cloud, Bioengineering und so weiter in den kommenden Jahren. Ich habe hier eine Aufstellung einfach mal so gegeben, auch als Folie. Ich will jetzt nicht jeden Punkt durchgehen, aber es ist schon so, dass einige Dinge tatsächlich real sind, die wir heute sehen. Also, einige Trends ist zum Beispiel natürlich das Thema KI, künstliche Intelligenz. Das heißt, Systeme lernen, Muster zu erkennen und aus diesen Mustererkennungen versetzen die Systeme, Maschinen in die Lage, selber zu entscheiden. Das ist die Logik einer KI. Viele KI-Anwendungen, da sind wir vielleicht kritisch, weil wir sagen, darf die KI das? Ist das ethisch korrekt, wenn sie das macht? Aber jeder hier im Raum möchte eine gesicherte Diagnose haben, wenn er zum Beispiel irgendwie zum Radiologen geht. Es gibt ein Startup in Hamburg, die heißt Fuse AI. Das haben die gemacht. Wir haben eine KI entwickelt, indem sie halt Milliarden Bilder einlesen in diese KI, um sozusagen die Krebsdiagnostik zu verbessern. Also KI ist ein Riesenthema. In der Industrie, in jeder Industrie, haben wir eine zunehmende Vernetzung im Bereich IoT, das heißt das Internet der Dinge. Auch hier ein Beispiel, damit Sie alle wissen, was heißt es eigentlich. Die Firma Wirsch, das sind die mit den Schrauben aus Künzelsbau. Die haben über 10 Jahre ein iBin entwickelt, das Ding nennt sich iBin, mit einer Kamera oben an der Stirnseite. Und diese Kamera schießt Fotos, und zwar von dem Füllstand an Schrauben oder an Inhalten dieses iBins. Und wenn der Füllstand unterschritten wird, wird automatisiert gestellt. Das heißt, es ist kein Mensch mehr da, der das bestellt. Das heißt, ich habe auf Knopfdruck die Inventur, ich habe auf Knopfdruck eine automatische Bestellung und ich habe natürlich dann den Abgleich zwischen einem hohen, zu hohen Lagerbestand und dass ich womöglich Leerlauf anlage. Das ist das, was wir alle nicht wollen in der Industrie. Dieses Ding funktioniert weltweit. iBin ist ausgezeichnet noch und noch. Für IoT benötigen wir was? Wir benötigen Sensorik, wir benötigen Kameras, wir benötigen Cloud-Anbindungen. Und das ist das, was Sie hier auch sehen. Das heißt, das ist das, was abgebildet ist. Für Cloud-Anbindungen, auch hier vielleicht ein zweiter Aspekt. Es gibt 2 große Cloud-Anbinder, ohne die deutsche Industrie, die funktionieren wieder. Eine ist von Microsoft, die heißt Azure, und die andere ist von AWS, also Amazon Web Services. Beide Unternehmungen haben ungefähr 75 Milliarden investiert in deren Cloud-Technologie. Das muss ich mir vorstellen. Die Europäer haben keine einzige funktionierende Cloud. Es gibt einige Anbieter wie Siemens, die haben was. Es gibt einige, die Telekom hat das, aber es sind keine großen Player. Da waren wir einfach zu unmutig. Sind sie alle hier wichtig? Weil das möchte ich Ihnen mitgeben, ist ein Aspekt, der nennt sich DataX. Das ist das Thema der Datensouveränität. Das heißt, dass wir sie selber Herr ihrer Daten sind in der Produktion. Das ist für alle, die hier produzieren in der Arbeit, sind ganz wichtig. Es gibt den Data Governance Act, der wurde vor kurzem gerade verabschiedet. Und dann das Thema DataX, das ist vor 2 Jahren gestartet auf Initiative von Frankreich und Deutschland. Genau, das heißt, wie gesagt, das Thema der Konnektivität nimmt zu, das Thema Cloud nimmt zu, das Thema Datenverzehr nimmt zu und natürlich dann alles, was an Datentransfers, Verarbeitung etc. ist, das Thema Robotik. Und dann aber was Spannendes, und wenn Sie sich allein das Thema Bioengineering angucken, dass wir halt verschmelzen sehen von Pharmaindustrie, Tech-Industrie, Software-Industrie, dass hier halt viele neue Applikationen gibt. So, das mal so relativ im Schnelldurchlauf. So. Aber was aber noch spannender ist und was vielleicht auch hier ganz gut passt, ist, wenn wir mal ein bisschen in die Vergangenheit gucken, dass es Unternehmungen gibt, die sagen, okay, wir haben Trends erkannt, wir sind wachsam, wir haben unsere Menschen immer ausgebildet, wir haben immer dafür gesorgt, dass unsere Menschen das notwendige Mindset haben, das notwendige Wissen haben und auch willig sind, Veränderungen anzunehmen. Und es gibt halt die Unternehmungen, die immer arrogant waren, die gesagt haben, brauchen wir nicht. Die Killerbeispiele dafür sind Amar Kodak, die waren der Weltmarktführer bei Filmen, also bei Fotografie. So, und sie haben halt das Thema, sie hatten das Patent in der Tasche für die Digitalfotografie, das wissen die wenigsten, aber sie haben dieses Patent nicht umgesetzt, weil sie nicht daran geglaubt haben. Heute wissen wir alle, was aus der Digitalfotografie geworden ist. Ein zweites Beispiel für die mangelnde Offenheit ist Nokia. Wir wissen alle, wer Nokia ist, oder respektive was die waren. 2007 kam das iPhone auf die Welt und Nokia war zu der Zeit der größte Handyanbieter der Welt, neben Sony, Ericsson, Motorola, alle diese Player, die sind alle nicht mehr da. Heute ist Nokia Netzausbauer für 4 und 5G-Applikationen, aber nicht mehr im Bereich Smartphone. Das heißt, ganze Branchen verschwinden tatsächlich, ganze Unternehmungen verschwinden und neue Unternehmen entstehen. Da, wo wir natürlich auch hier in Deutschland Respekt haben müssen, ist die Automobilindustrie, das wissen wir alle. Die Branche ist im wahnsinnigen Wandel. Wir reden jetzt hier nicht nur über den Antrieb, ob elektrisch, ob Verbrenner. Nein, viel wichtiger ist das Thema Daten, Datenservices, das heißt die Automobile der Zukunft sind Rollen des Smartphones. So, und die Unternehmungen, die das verstanden haben, waren vor allem Tesla. Tesla kommt aus Fremont in Kalifornien und die sind keine Autofirma, sondern es ist ein rollender Computer. Und das haben die von den Dingern verstanden, das muss man sagen, da sind sie wirklich gut. Und das, was man jetzt natürlich auch sieht in der Automobilindustrie, ist vor allem die Konkurrenz aus China. Ich weiß nicht, wer von Ihnen BYD kennt, wir haben Hand hoch, BYD, noch einige, ist aktuell der Marktführer in China, das, was VW 20 Jahre war. Und das ist zum größten Automobilmarkt. BYD ist originär ein Batteriehersteller, das heißt, die können Batterie bauen. Jetzt bauen sie noch ein Chassis drumherum und nennen das Ding ein Auto. So, und dieses Elektrovehikel, das meine ich jetzt gar nicht arrogant, sondern ganz praktisch, wird natürlich hier den Preisdruck erhöhen auf den hiesigen, auf den europäischen Markt, weil die europäischen Anbieter, gerade VW, das haben Sie ja gerade vielleicht diese Woche gesehen, Kurzarbeit und im Hauptwerk in Leipzig, die Elektromobilität hergestellt wird, die sind einfach zu teuer. Und das muss man sehen, dass gerade hier natürlich die Branche extrem am Wandel ist. Also hier mal einschalten, nur dass natürlich auch die Frage ist, ja, wie werden denn Unternehmungen in der Energie in Zukunft aussehen? Wie werden viele Automobile aussehen? Gehen Sie mal auf eine Webseite von Mercedes und zwar, oder Sie können einfach 2 Dinge googeln. CASE, C-A-S-E und Mercedes-Benz. Und das CASE steht für Connectivity, Autonomous Drive, Shared Services und Electricity. Und das sind eigentlich so die Themen, um die es geht. Das heißt, Sie alle sind hier im Auto, stellen Sie sich vor, Sie sind im Auto, keine Ahnung was, Connectivity ist, wir sind vernetzt. Das heißt, in Echtzeit kann ich mit der letzten Reihe kommunizieren, und zwar im Auto. Ich kann in Echtzeit erkennen, das Auto, ich bin in Frankenberg, ich brauche einen Parkplatz, ich brauche einen und Mercedes hat das ziemlich cool erkannt. Also gehen Sie mal auf die Webseite, haben Sie eine Idee, worüber man redet, dass das Thema Mobilität sich komplett neu definiert. Und wenn Sie jetzt sich Unternehmungen angucken, die das Thema Daten verstanden haben, das Thema Daten verarbeiten, dann sind es vor allem im Automobilbereich Tesla, BYD, NIO und natürlich auch die Europäer, die beginnen das gerade zu verstehen. Aber wie gesagt, da müssen wir uns wirklich anstrengen, das kann man einfach so sagen.
Genau, also das heißt, wie wird die Zukunft aussehen in bestimmten Branchen? Das ist ganz spannend. Auch da müssen Sie selber in Ihre Unternehmen natürlich mal reingehen und sagen, was kommt da auf uns zu? Was ist realistisch für uns? Was ist eher weniger realistisch? Das können Sie am besten besser sagen. Aber ich finde, das ist ganz spannend, wenn man sich auch gerade mal so die erfolgreichen Unternehmen von heute anschaut, warum die erfolgreich sind und was die erfolgreich macht. Und dann ist viel ein Thema der Führung, des Mindsets, darauf werde ich später auch nochmal ein. Das ist nicht nur die Frage der Technologie. Genau, was heißt das jetzt für uns, beziehungsweise ganze Branchen entstehen, was aber entstanden ist, es sind natürlich vollkommen neue Unternehmungen, vollkommen neue Branchen entstanden, als Beispiel von dieser Plattformökonomie. Hier mal die bekanntesten, die Sie auch vielleicht im Privaten verwenden. Kennt jemand von Ihnen dieses Unternehmen, Tencent? Weiß wer Tencent ist? Oder wer weiß es nicht, besser gesagt, wer weiß nicht, wer Tencent ist? Okay. Kennt jemand von Ihnen die Bank N26? Kennen Sie die? Ja, 100 Millionen Investment von Tencent. Tencent ist eine der innovativsten Firmen weltweit. Wer ist Tencent? Die sitzen in Shenzhen, in China, und sie betreiben WeChat. WeChat ist das Pendant zu WhatsApp in China. Jeder, der von Ihnen schon mal in China war, weiß, ohne die App, ohne WeChat ist ein Leben täglich in China nicht möglich. Diese App hat aktuell 800.000 Mini-Applikationen. 800.000. Hat also Bezahlwesen, Navigation, alles am Shop-System und so weiter und so fort. Tencent ist das Unternehmen, was sich unter anderem an Tesla beteiligt hat, an Uber beteiligt hat. Das sind Milliarden Investitionen, die dieses Unternehmen in den letzten 10 Jahren gemacht hat. Unfassbar. So spannend. Das heißt, und Sie haben eins gelernt, dass Sie alle, die Sie hier sitzen, auf meiner Plattform arbeiten. Ich bin WeChat und Sie sind alle, keine Ahnung, Kinoanbieter, Theateranbieter, Psychologen, Doktor-Service, alles Mögliche. Und wir arbeiten alle bei mir. Und ich freue mich jeden Tag, jede Minute, ich mache die Hand auf und sage, oh, wie schön, toll, dass Sie alle arbeiten. Und ich habe verstanden, Ihre ganzen Daten zu vernetzen. Und ich habe verstanden, ein Geschäftsmodell daraus zu bauen. Das heißt, wenn ein Anbieter von Theatern weiß, okay, so und so viele Touristen sind da, dann gebe ich halt ein spezifisches Angebot. Und das kann Tencent. Also Tencent ist wirklich spannend. Ansonsten sehen Sie viele neue Firmen, die man so vor 10 Jahren in der Applikation überhaupt nicht hatte. Das heißt, es entstand, es entsteht eine neue Plattformökonomie, um das Wissen unterzubrechen. Auch hier in Deutschland passiert viel, wie ich eingangs gesagt habe, beschäftige ich mich viel mit Fragen der Logistik, habe dazu auch einen Studiengang mal entwickelt. Und was ganz spannend ist, es gibt eine digitale digitale Spedition, die wurde originär mal gegründet als Freikamp. Heute heißen sie Forto. Das heißt, wenn Sie hier von Ihrer Firma mehrere hundert Container von Asien nach Europa schicken wollen, dann können Sie das über eine App machen, über eine Forto-App. Mittlerweile ist dieses Unternehmen 2,5 Milliarden bewertet. Das heißt, es gibt auch richtig beeindruckende Lösungen hier in Deutschland, das muss man sagen. So, was bedeutet das für uns, habe ich jetzt gesagt. Und wir, jeder von Ihnen, jeder von uns, wie lernen wir, wie arbeiten wir, wie haben wir uns in der Vergangenheit irgendwie Wissen angeeignet, wie machen wir das heute? Also, ja, jeder muss sich selber überdenken, bevor ihr mit Kodak wird. Das heißt, ich habe ja vorhin dieses Negativbeispiel von Kodak gebracht. Das war eher davon geleitet, von einer gewissen Arroganz. Wir müssen uns mal vorstellen, wir hatten diese Patente für die Digitalfotografie in den Schubladen, wir haben nicht daran geglaubt. Und auch der Nokia-Chef hat Herrn Jobs und Apple nicht ernst genommen. Ich dachte, das wird schon nicht so kommen. Deswegen müssen Sie natürlich an uns arbeiten und an uns auch hier und da bedenken. Und wie arbeiten und was lernen wir heute und was haben wir uns früher gemacht?
Vielleicht wird der eine oder andere sich jetzt hier erinnern an seine Studienzeit. Ich habe alles analog lernen müssen. Ich saß relativ viel in der Bibliothek und ich habe relativ viel papierbasiert gearbeitet. Ja, heute haben wir viel E-Learning, wir haben Zoom-Sessions. Ich habe heute Nachmittag und halt jetzt auch eine E-Learning-Veranstaltung, 2 Stunden. Das heißt, ich sehe die Menschen vielleicht über den Bildschirm, wenn der eine oder andere Studie vielleicht die Kamera mal anhat, dann sehe ich sie tatsächlich. Aber es geht heute. Das heißt, ich kann heute viel lernen, unabhängig von Ort und Zeit. Ich kann über eine App lernen. Ein Kollege von mir hat eine Lern-App entwickelt von der Fernuni Hagen, der Professor Littgemann, den BWL-Champion. Da heißt die App. Das heißt, man hat heute ganz andere Wege und Tools und das sehen Sie heute. Was bedeutet das jetzt für Unternehmen? Was bedeutet das für Sie im täglichen Arbeiten? Warum müssen wir neue Dinge lernen? Und es gibt viele Studien und Autoren, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Eingangs habe ich Ihnen so ein paar die Trends gezeigt und jetzt versuche ich davon ein bisschen ja, auch runterzubrechen. Also das ist natürlich für mich als Hochschulprof auch wichtig, was bringe ich eigentlich den Damen und Herren bei, dass sie auch in 3 oder in 5 Jahren entweder nach dem Bachelor oder nach Master wettbewerbsfähig sind, selber wettbewerbsfähig sind. Weil es gibt viele richtig tolle, junge, coole, schlaue Köpfe und die stehen natürlich im Wettbewerb um die spannenden Jobs. Das heißt, ja, man geht nicht drum herum, dass man sowas lernt wie eine gewisse Problemlösungsfähigkeit. Und wenn man sich anguckt, was kann ein Amazon gut, was kann ein Spotify gut, Spotify sind die mit der Musik, was hat die so groß gemacht? Und zwar ein Riesenfaktor ist die Führung bei denen. Sie können es überall nachlesen. Amazon gibt Ihnen Verantwortung. Sie dürfen selber entscheiden. Das heißt, Sie als Mitarbeiter werden gefordert. Es geht also weniger weg von hierarchischen Denken, hierarchischen Strukturen, sondern Sie nennen das Autonomie, Verantwortung. Du bist verantwortlich für dein Ergebnis. Und das ist zum Beispiel bei Amazon ein durchgängiges System. Und Jeff Bezos hat das mal so ein bisschen als Day-One-Thinking bezeichnet, sondern sei immer so hungrig wie am ersten Tag, am zweiten Tag kommt Irrelevance und am dritten Tag bist du eigentlich schon mit den Gedanken sonst wo. Und das ist irgendwie ganz spannend. Ich habe aber hier mal so 2 Dinge aufgeschrieben, sowas wie Kreativität. Das klingt einfach, aber das heißt, ich als Hochschullehrer darf Ihnen eigentlich gar nicht mehr nur Vorlesungen vorlesen, sondern Case Studies, Problemlösungen. Was würdest du denn machen? Wie würden Sie denn entscheiden? Und das ist wirklich wichtig. Und was man ja in den Unternehmen ganz oft heute macht, sind Methoden wie Scrum oder die Modellierung anhand eines Canvas-Modells, den Kunden zu verstehen. Es gibt ein sehr, sehr schönes Buch, das kann ich Ihnen empfehlen, das heißt The End Game. Ich kann das auch nochmal da umschicken. Und zwar, da wird beschrieben, dass man eigentlich wegkommt von der reinen Produktbetrachtung. Das heißt, stellen Sie sich jetzt vor, Sie bauen ein Auto. Das wollen Sie ja gar nicht mehr. Sie wollen gar nicht mehr das 500 PS Auto haben, sondern Sie haben ganz andere Schmerzen. Die Kunden wollen einen ganz anderen Nutzen haben. Sie wollen vielleicht unabhängiger sich bewegen. Sie wollen sich klimaneutral bewegen. Sie wollen sich individuell bewegen. Und dieses Verständnis, was braucht der Kunde, dann sind Sie beim Thema Services, Dienstleistungen und das ist halt weg, geht ein bisschen weg von der reinen Produktbetrachtung.
So.
Können Sie alle noch? Ja?
Okay, sehr gut.
So, 2 Beispiele, wie weit es mit der Technologie und dem Lernen ist. Was wirklich ganz beeindruckt oder was natürlich ein Thema ist, ist das Thema Robotik. Ist die Frage, ja, wie arbeiten wir Menschen mit Robotern zusammen? Welche Tätigkeiten übernehmen Roboter? Gerade in der Produktion, gerade im Lagerhaus, im Lagerwesen, habe ich mal im Folgenden so 2, 3 bildliche Beispiele mitgemacht. Also, einerseits hier bei BWW in Berg München. Die haben sie halt im Front Roboter als Kollegen, der wird nie müde, hat immer Zeit, er fragt auch nie, wie der FC Bayern gespielt hat oder sonst was, der will immer arbeiten, das ist natürlich dann noch schwierig, aber der sehr genau. Dann gibt es auch Roboter, die schon fliegen, die sie begleiten beim Fliegen. Dann gibt es halt natürlich auch komplett automatisierte Vehikel, sogenannte AGVs, Automatic Guided Vehicles. Das ist jetzt hier von Jungheim, die automatisierte Talentierung. Das gibt sie, wenn Sie das im Netz mal sehen, dass man im Hafen von Hamburg zum Beispiel, am Terminal Altenwerder, gibt es sogenannte fahrerlose Transportsysteme, die halt ganze Container von A nach B bringen. Container mit 24 Tonnen. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, was dort geht. Das ist heute schon Standard. Gut, dann haben Sie halt hier auch das Regal, was da ja sehen können, mit Kameras, mit Sensorik. Wir haben bei uns im Industriepark jetzt ein neues Gefahrstofflager, das ist auch komplett automatisiert, extrem beeindruckend, was dort und wie das halt vernetzt ist. Und dann haben Sie das Thema Datenbrillen, das heißt virtuelle Realität, dann kommt es gleich. Ah, und hier 3D-Druck, ist ein Riesenthema. In den letzten Jahren waren natürlich Lieferketten angespannt, Rohstoffe wurden nicht glücklich geliefert und die Frage ist, warum muss ich eigentlich alles aus überall hertransportieren? Ich kann den ja doch auch hier vor Ort drucken. 3D-Druck ist häufig schon so weit, dass Ersatzteile für ein Flugzeug gedruckt werden. Denken Sie auch an den medizinischen Bereich, was dort alles heute geht, was dort alles druckbar ist. Sie sind natürlich sehr genau. 3D-Druck bietet Ihnen auch die Möglichkeit, Dinge ganz präzise zu modellieren. Gerade in der Produktentwicklung entstehen jetzt viele neue Felder. Genau, und dann halt Wearables, ob es jetzt eine Brille ist, ob es eine Uhr ist, die halt dann genutzt wird als Informationsunterstützung. Smart Glasses, sogenannte Augmented Reality, im Gegensatz zu Virtual Reality. Augmented heißt erweiterte Realität, dass ich halt über einen Bildschirm zum Beispiel eine genaue Erklärung bekomme. Ich kann damit auch was lernen. Ich kann natürlich auch geroutet werden, im Lagerbereich wird sowas viel gemacht. Also die Google-Brille, die einmal dafür eingesetzt wurde, um halt hier besser das zu machen. So, und dann sind wir, wie wir sitzen, natürlich auch unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sind damit aufgewachsen, mit dem Thema Digitalisierung, digitale Applikationen, Technologie, machen das hier selbstverständlich. Und das, die werden so als Digital Natives bezeichnet, aber dann gibt es auch die. Die Digital Immigrants werden in der Literatur tatsächlich so bezeichnet. Und da muss man halt offen sein und sich halt diese Dinge aneignen. Und das ist tatsächlich nicht so ganz ohne. Das werden Sie vielleicht auch wissen aus Ihren Unternehmungen, wenn Sie eine neue technologische Applikation einführen, dann freuen sich nicht alle, sondern womöglich sind einige dann eher zurückhaltend und sagen, ja, wo ist denn der Mehrwert? Und jetzt muss ich was Neues lernen und brauche ich das? Ich habe da eher noch ein paar hektische Flecken. Und das ist auch ganz normal, das ist gar nicht mal negativ, sondern das ist einfach ein realer Befund. So, die Frage ist halt, wie gehen wir damit um? Und es gibt heute verschiedene Methoden und Wege, dass man lernt. Es geht ja nicht nur darum, dass wir Wissen aufnehmen, sondern dass ich dieses dann auch anwende. Und auch hier habe ich das mal kurz aufgeschrieben. Es gibt natürlich heute die Fragen, das, was Sie eben hier auch gesehen haben, Vernetzung, Socializing, Social Learning, Zusammenarbeit über eine App. Ich kann in Echtzeit heute virtuell mit Ihnen kommunizieren und das ist natürlich ganz klasse. Ich kann Ihnen eine App entwickeln, es gibt viele App-Applikationen, das ist auch in der Industrie natürlich mehr und mehr. Das heißt, dass Sie alle in die Lage versetzt werden, unabhängig von Ort und Zeit zu lernen. Große Bildungsanbieter bilden weltweit sogenannte Massive Open Courses an, Online-Courses an, sogenannte MOOCs, dass sie sich einwählen bei Harvard, bei sonst wem, um etwas zu lernen über. Sowas hat tatsächlich natürlich Hochkonjunktur, auch gerade Corona-bedingt. Also das Thema ist wirklich ganz spannend. Ich habe vorhin die eine Lern-App schon mal dargelegt, die wir auch jetzt einsetzen, BWL-Champion. Aber das Thema App, Lern, so intuitives Lernen, auch bei Gaming-Geschichten, das wird gerne gemacht. Hier, das ist von Audi, die sowas tatsächlich auch spielerisch versuchen darzubringen, dass man da, sage ich mal, keine Hemmschwelle hat, sich etwas anzueignen. Genau. Und dann haben sie halt überall diese digitalen Applikationen. So, hier nochmal das Thema Augmented Reality, erweiterte Realität, viel in der Industrie angewandt, damit man überhaupt auch diese komplexen Systeme besser begreifen oder auch gut runterrechnen kann. Smart Glasses, genau hier auch nochmal ein Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, um halt hier auch ja, den Arbeitsprozess zu verbessern. So, genug der Bilder. Jetzt ein bisschen noch so, wie geht die Reise hin? Was kann ich Ihnen vielleicht auch als Brücke zum Andreas noch mitgeben? Was ist eigentlich so aus meiner Sicht tatsächlich schwierig? Aktuell leben wir natürlich in einer Zeit, die dadurch geprägt ist, dass die Wirtschaft nicht wächst, sondern ein bisschen aufgeladen, wie stagniert. Und es wird auch gerade relativ wenig gemacht, damit wir die Wirtschaft zum Schwung bringen. Ich will Ihnen nur ein Beispiel sagen. Aktuell wird das Leben verteuert, wir leben nun mal in Zeiten der Inflation. Und die Bundesregierung hat in dieser Woche mit Wirkung, gestern haben sie beschlossen, eine Mauterhöhung. Eine Mauterhöhung für den Transportverband, und zwar 83%. 83% Mauterhöhung. Und hat mein Kollege, der Professor Engelhardt vom BGL, dafür gekämpft, dass diese Mauterhöhung A nicht kommt. Und dann hat er irgendwann gemerkt, da komme ich nicht dagegen an. Wir reden über ein Volumen von 7,8 Milliarden Euro. Diese 7,8 Milliarden sollen in den Schienenausbau gehen. Okay. Dann hat man gesagt, geplant war diese Mauterhöhung von 83% auf den Kilometer zum 1.12. Und mein Kollege hat gesagt, bitte, bitte, mach das zum 1.1. Wir haben ein kleines Geschäft, das nennt sich Weihnachtsgeschäft. Und irgendjemand muss diese 83% mehr Mauter bezahlen. Das sind Sie als Unternehmen, das sind Sie auch als Verbraucher. Dass Sie eine Idee haben, was das heißt, pro gefahrenen Kilometer sind das 15 Cent mehr. Das heißt, dass mehr als 100 Euro für eine vierköpfige Familie auf das Jahr gerechnet, Tatsache ist, diese Mauterhöhung wird zum 1.12. kommen. So, das heißt, wir leben gerade in einer Zeit, die es das Wirtschaften gerade nicht erleichtert. Ich glaube, das sage ich Ihnen ganz nüchtern. Wir haben eine stagnierende Wirtschaft, das ist noch das positivste Element. Professor Feld, das ist der ehemalige Wirtschaftsweise oder Vorsitzende der Wirtschaftsweise, hat gesagt, naja, wenn wir nächstes Jahr 0,4% Wachstum haben, dann können wir uns schon freuen. Und in diesem Umfeld müssen wir aber trotzdem lernen. Und Sie als Unternehmen müssen dafür natürlich sorgen, weil natürlich Wettbewerber auch in anderen europäischen Ländern einfach da sind. Das heißt, mein Ausblick zum Thema Lernen ist natürlich wichtig. Ich habe Ihnen eingangs ein paar Trends gesagt, technologisch. IoT habe ich genannt, die KI habe ich genannt. All diese Dinge, und die sind in Ihren Unternehmungen unterschiedlich da. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man weiß, was da alles geht. Ich habe Ihnen vorhin diese Digital X zitiert aus Köln, das ist beeindruckend, das ist von der Telekom, eine der größten Digitalisierungsmesse in der EU. Und das wir alle, das wissen wir, kommen ohne Digitalisieren nicht mehr aus. Aber was bedeutet das zum Lernen? Und ich habe hier gesagt, naja, die Technologie, das ist das Thema digital. Das ist alles ganz, ganz toll. Und Sie alle haben hier vielleicht ein iPhone oder ein Samsung oder was weiß ich und auch das neueste Gerät und fühlen sich damit toll. Aber die Frage ist ja, naja, nicht das Technologische ist das Wichtige, sondern der Faktor Mensch. Wie schaffen wir das eigentlich, dass jeder Einzelne sozusagen hier oben, man nennt das Mindset, offen ist? Wie lernen wir eigentlich, dass die Unternehmen auch offen sind, auch mal Fehler zuzulassen? Was kann ich als Unternehmen von den guten Unternehmungen lernen? Was kann ich von Spotify lernen? Natürlich, dass der Einzelne auch so viel Dampf hat und sagt, okay, ich kann das entscheiden. Sie alle kennen Netflix. Der Gründer von Netflix hat Reed Hastings. Ein anderer Buchtipp jetzt von mir, das Buch heißt No Rules von Erin Mayer. Das ist eine der angesagtesten Professorinnen auf der Welt, Amerikanerin. Das Buch heißt No Rules. Warum erzähle ich Ihnen das? Reed Hastings hat einmal angefangen als Online-Ausleihbude für Videos. Also Videokassetten ausgeben. Und mittlerweile haben sie sich vierfach erneuert oder fünffach. Heute wissen sie alle, wer Netflix ist. Ich habe 200 Blätter erfolgt. Und natürlich hat sich dieser Markt jetzt extrem entwickelt. Heute gibt es Paramount Plus, es gibt Disney, es gibt Apple. Es ist ein vollkommen neuer Markt entstanden. Aber Reed Hastings war der erste und der hat sich immer wieder neu erfunden. Woran liegt das? Denn wir haben erfunden, die haben natürlich erkannt, dass die Fehlerkultur wichtig ist, dass der Faktor Mensch wichtig ist. Bei aller Technologie, wenn man das nicht schafft, als Führungsperson das so vorzuleben, dass man die ganze Mannschaft mitzieht, ob es jetzt bei Netflix ist, oder bei wem auch immer, ist egal. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, was kann ich von den Netflix lernen, was kann ich von Spotify lernen, was kann ich von einer Firma Lauda lernen, die sitzen in Königshofen, haben wir gestern Abend darüber gesprochen. Auch es gibt viele fantastische Firmen in Deutschland, die Hidden Champions, die sozusagen das Rückgrat unserer Wirtschaft sind, die fantastisch sind. Aber auch da guckt man hin, woran liegt das, dass der eine oder andere das hinschafft, die ganze Mannschaft mitzuziehen. Und das ist nun mal ein Thema von Mindset. Deswegen
Muss man es schaffen? Weil ich habe Ihnen ja viele Schlagwörter jetzt genannt, wie toll technologisch unmöglich alles ist. Und so wirklich sagt der eine oder andere ehrlich, wenn er sagt, was redet der Mann da jetzt eigentlich von 5G und IoT und KI, das ist doch für mich alles weg. Und ich stimme Ihnen zu. Aber wo Sie alle nicht drumherum kommen, ist eben, Sie müssen Ihrer Mannschaft, Ihren Unternehmen, Ihren Kollegen den Sinn für Digitalisierung aufzeigen. Wofür mache ich das? Schlaue Menschen nennen das den Purpose, aber wir können es auch ganz einfach sagen, den Bewusstsein und den Sinn für Wandel aufzuzeigen. Was habe ich davon? Was hat der Einzelne davon? Das ist, glaube ich, etwas ganz wichtig. So, zwei, drei Aspekte vielleicht noch, dann bin ich auch noch gut in der Zeit. Auch das ist, glaube ich, keine große Weisheit, aber wenn wir unser Teams nicht mitnehmen, und zwar nicht nur, dass wir es intelligent vorleben, sondern dass wir sie auch authentisch informieren, dann versteht niemand was. Und wenn das nicht versteht, zieht er auch nicht mit. Ich glaube, das ist bei Ihnen, da können Sie aus der Praxis das erzählen. Ich habe das hier einmal so als Kette aufgeschrieben. Ich informiere Sie mit Dingen. Okay, Sie sind alle intelligent und Sie verstehen das auch. Und wenn Sie etwas verstehen, womöglich sagen Sie auch, ja, das stimmt, ich akzeptiere das. Aber erst dann, nur dann ziehen Sie mit. Wenn Sie das nicht akzeptieren, warum brauche ich die neue Technologie in meinem Lager? Warum muss ich jetzt mit einer Google-Brille rumlaufen? Was soll das? Warum muss ich jetzt Microsoft 365 lernen? Warum muss ich jetzt über ein Chatbot arbeiten? Warum muss ich das jetzt einfach machen? Ihre Mannschaft wird sich nur dann engagieren, wenn Sie das erklärt haben. Und das sind langwierige Prozesse. Das geht nicht schnell. Und da haben natürlich Andreas und sein Team natürlich viel Arbeit. Das machen Sie auch fantastisch. Und da haben Sie, glaube ich, eine ganz logische Kette dafür. Was zu tun ist, es gibt viele Dinge. Ich habe versucht, zum Schluss hier zwei Aspekte nur einmal mit aufzuschreiben. Was kann man womöglich auch lernen? Also sicherlich, ich habe Ihnen einige Beispiele gegeben. Und natürlich muss man wissen, was Spotify, bei Netflix, bei Laura, überall sind es spezifische Gegebenheiten. Der eine Mensch, die eine Situation, was auch immer. Aber was erfolgreich ist, ist eine Kultur von Lernen und auch von Fehlern. Also eine Fehlerzulassungskultur zu haben. Das kann man überall lesen. Das heißt, Fehlerkultur fördern. Das ist schwer. Dann habe ich Ihnen gesagt, das Thema Vernetzung, das haben wir ja auch eingangs schon gehört, wie wichtig das ist. Und deswegen ja auch diese tolle Veranstaltung. Und dann aber noch wichtig, weil das ist wirklich elementar. Man muss lernen, nicht nur vom Produkt zu denken. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe Ihnen vorhin diesen Literaturtipp gegeben. Zwei Aspekte dazu. Dinge ausprobieren. Das heißt, Lösungen ausprobieren. Experimentierräume schaffen. Auch an Netflix, auch an Spotify. Die testen Dinge aus. In der Softwarewelt nennt man das Minimum Viable Product. Also ein Produkt, was ein Marktreiter ist, und dann nehme ich die Kunden mit ins Boot. Wer hat von Ihnen das neue iOS von Apple? Hat das jemand von Ihnen? Das neue 17er? Hat jemand an dem Beta-Programm teilgenommen? Ah. Und beim Beta-Programm haben Sie eine Feedback-App bekommen von Apple. Das heißt, Apple hat im Juli angefangen, das neue Betriebssystem weltweit aufzuschalten und hat gesagt, genau, das Ding funktioniert, aber es ist noch nicht fehlerfrei. Es ist nicht noch 100%. Und solange es 100% ist, gehen wir 8-mal in so ein Feedback-Loop. Und in der Zwischenzeit hat sich der Andreas gemeldet und gesagt, ja, das läuft alles, aber ich kann mal Spotify nicht laden. Dann stürzt das blöde Ding ab. Nächster Release, nächstes Update. Andreas ist happy, weil seine Spotify funktioniert dann. So, und das nennt man Minimum Viable Product. Abschlag, Experimentierräume schaffen für Datenkultur, das zu verstehen. Use Cases entwickeln, ganz, ganz wichtig. Ich habe gestern Abend auf Termin gesagt, ich war mal Barcard 100 Kunden. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen hier eine Barcard 100 hat. Hat jemand von Ihnen eine Barcard 100? An der Bahn? Also sind die mit den Jeans? Okay. So, ich bin 3 Jahre gependelt. Von Hamburg nach Frankfurt. Immer mit der Barcard 100. Ich wurde kein einziges Mal wurde meine Karte gescannt. Das heißt, die Bahn wusste das gar nicht, dass Peter Hedeholm, das war voller Name, von Hamburg nach Frankfurt immer gefahren ist. Das heißt, die Daten hatten wir nur Kauf, Verkauf. Mehr nicht. Mehr Daten hatten diese Menschen der Bahn nicht. Die Lufthansa, die Ryanairs, wie auch immer, wenn sie fliegen, Bernd, von A nach B, dann kriegen Sie eine Empfehlung von dem Ankunftsort, da können Sie essen gehen, da können Sie dies machen, da können Sie das machen. Die Bahn
hat das Thema Daten noch nicht verstanden. Und das ist nur ein Beispiel, hier ein Use Case zu entwickeln. Was könnte mein Kunde in der Industrie, was könnte er brauchen, wo könnte ich hier die Technologie nutzen? Zum Beispiel in der Chemie, Pharmaindustrie, Rückverfolgbarkeit, Sicherheit, Temperaturgewinnung, Temperatureinhaltung, Daten, bla bla bla. Also ganz, ganz viele Themen. So, und für Ihre Mannschaft intern natürlich Anleitschaften zum Lernen, dass sich das natürlich auch dann in irgendeiner Art und Weise lohnt. So, dann bin ich, glaube ich, in der Zeit. Genau, nutzen Sie die Zeit, gestalten Sie die Zukunft, das ist das Logo von uns. Ich hoffe, dass der Dennis Altekin, der war überragend jetzt, das weiß ich. Ich hoffe, dass Sie das so ansatzweise waren. Also vielen Dank.
Ich glaube, die Fußstapfen, die waren groß, ja, aber wie man immer so schön sagt, wenn andere Fußstapfen tritt, dann ist keine eigene Spur. Und du hast auf jeden Fall ganz eigene Spuren verlassen. Also nochmal einen riesen, riesen Applaus für Professor Dr. Peter Holl. Ja, ich finde immer beeindruckend, Piet, wenn man ja mit dir spricht auch, ja, und du dann wirklich mal anfängst, warm zu laufen, ja, und dann ins Nähkästchen gehst, ja, und dass da, was du drauf hast, und wie viele Dinge du da zusammenbringst, und was du da weißt, ja, mit deiner Expertise auch. Und deswegen möchte ich natürlich noch die Gelegenheit auch hier in die Runde geben, wer möchte noch was wissen, wer hat noch eine Frage zu dem, was Peter gesagt hat, wer möchte noch Fragen stellen? Ja, dann Stefan.
Wie viel Zeit verbringen Sie denn selber mit Lernen?
Jeden Tag. Ich bin Lesetier tatsächlich, berufsbedingt, habe immer wieder Vorlesungen, die ich halt eben neu entwickle. Ich habe jetzt vor 3 Jahren meinen Studiengang Logistik entwickelt und habe gesagt, okay, die großen Trends sind Nachhaltigkeit, das heißt das Thema, wie werden wir klimaneutral von A nach B und dann Digitalisierung. Und das ist eigentlich jetzt nicht unbedingt eine Hausdisziplin der Logistik, aber jetzt auf einmal wird es die. Aktuell ist in Berlin gerade der Logistikkongress. Gewonnen, oder wird immer einmal im Jahr der Logistikpreis gemacht. Gewonnen hat gestern die Firma DAXA mit Fraunhofer zusammen. Warum? Thema: ein digitaler Zwilling. Das heißt, eigentlich brauchen die mehr kein Logistikthema. Ne? Transport, Unterlagerung, auf einmal gewinnen sie einen Preis mit dem digitalen Zwilling. Und das finde ich schon spannend. Und wovon man natürlich auch extrem lernt, was mich immer motiviert ist, ja, tatsächlich auch mit jungen Menschen zu arbeiten, immer wieder neue Menschen zu arbeiten. Sind immer unterschiedlich und manchmal denkt man, weiß ich nicht, ist schwierig. Und dann wird es total klasse, weil man natürlich viele Menschen auch unterschätzt und dann merkt man, oi. Und das ist immer schon, und da lerne ich natürlich auch viel. Ja.
Ja. Weitere Fragen? Wer möchte noch was wissen? Noch?
Alle erschlagen.
Alle erschlagen.
Okay. Dann noch mal, alle erschlagen.
Ja. Nutzen Sie auch die KI, um zu lernen?
Ja. Ja. Ich muss leider mich mit KI auseinandersetzen, um zu sehen, wie kann ich diese Wissen übertölpeln. Denn stell dir vor, Sie schreiben bei mir oder irgendjemand schreibt bei mir seine Bachelor- oder seine Masterarbeit oder seine Hausarbeit und da bin ich vom Chat geschrieben. Klar, machen es einige jetzt. Und der Chat ist natürlich gut, klar, aber nicht fehlerfrei. Und darüber habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht. Aber die hat natürlich auch Tücken, das muss man sagen, aber das ist schon ein Thema. Also habe ich bei uns an der Hochschule dafür gesorgt, dass wir jetzt auch mündliche Prüfungen verstärkt haben. Ne? Das heißt, wir haben jetzt. Ja, klar, weil. Das heißt, früher war die Prüfungszeit irgendwie Hausarbeit, 10 Seiten schreiben, jetzt ist es Hausarbeit plus kleine Verteidigung. Und dann merkt man relativ schnell, hat die oder der das auch wirklich selber geschrieben oder heißt das man oder die Freundin im Chat.
Ja, dann, Roland.
Welche Chance geben Sie der deutschen Automobilindustrie vor dem ganzen Hintergrund, den Sie auch gerade beschrieben haben? Ich meine, das ist ja für unsere ganze Volkswirtschaft von eminenter Bedeutung. Noch.
Ich gebe Ihnen eine gute Chance, tatsächlich. Ich glaube daran, dass wir sind ein ingenieursgetriebenes Land. Ich glaube auch an die Innovation, wenn die Politik uns machen lässt, um das mal noch deutlich zu sagen. Ich glaube, dass er es verstanden hat, dass die
dass sie sich wandeln muss. Das passiert ja auch viel. Wo ich Respekt habe, ist, dass halt jetzt neue Anbieter auf den Markt kommen, die BYD und NIO, die halt gerade im Niedrigpreissegment Märkte wegnehmen werden. Ich glaube aber auch daran, dass die großen Marken, die wir alle nun kennen, auch so stark sind, auch weltweit. Aber wie gesagt, ob inwieweit diese insgesamte Transformation gelingt und wie sie gelingt, das ist schwer zu sagen, wirklich. Also da bin ich auch ein bisschen, man hat den Schluss gehört. Man muss nur zu VW gucken und sagen, wie viele Milliarden investieren in die Softwareentwicklung. Auch bei Audi, bei BMW natürlich, das wissen Sie, was sie alles machen. Und der Markt ist natürlich verschieden, beziehungsweise es werden auch neue Partnerschaften eingegangen. Das sieht man jetzt ja auch, dass BMW oder Mercedes verstärkt mit Digitalfirmen arbeitet, Partnerschaften arbeitet. Bevor ich eher Respekt habe, ist, dass wir hier die Infrastruktur nicht genügend in Schuss bekommen. Das ist ein Riesenthema. Ich habe vor guten Monat in Sachsen-Anhalt einen Vortrag gehalten, da war ein Staatssekretär dabei, Herr Haller, sehr sympathisch, sehr nett, wunderbar. Und wir brauchen für gut 30 Kilometer Fernstraße, von der Idee bis zum Bau, glauben Sie, wie viele Jahre?
20, glaube ich.
Ja, 23 Jahre. So, der Herr Haller, der sagte, ja, das wissen wir. Wir haben sowohl im Land wie auch in der Ampel jetzt ein Gesetz erschlossen, das haben die auch wirklich gemacht, wo sie 2 Jahre einstrahlen. Bei Schiene, was glauben Sie, wie lange braucht Schiene? Geht schneller. 19 Jahre. So, und wenn man jetzt weitergeht und sagt, okay, weil das war ja auch die Frage, Infrastruktur zum Laden, wir haben keinen einzigen, nicht einen leistungsstarken Ladestruktur für Lkw, BLAN. Also wenn Herr Habeck möchte, dass die Lkw sich elektrifizieren, dann würde er dafür sorgen, dass wir eine Ladeinfrastruktur haben, die haben wir aber nicht. Ich habe die Rede von Kanzler Scholz gehört in München bei der IAA, mit wie vielen Ladesäulen wir haben werden, das glaube ich nicht. Also das, was schon davon habe ich hier Respekt. Ich glaube, dass die Firmen das gemerkt haben. Ob wir aber den politischen Rahmen haben, der uns auch machen lässt, das weiß ich nicht. Also das ist eher das Problem. Wir haben ein wirklich signifikantes Problem in der Infrastruktur, im Ausbau der Infrastruktur und natürlich auch, deswegen sprechen wir hier auch, um Thema Fachkräftemangel. Ne? Also das ist ein Riesenthema. Es fehlen halt so viele Menschen.
Ja. Darauf Bezug nehmend. Weil Sie sagen, es ist ein infrastrukturelles Thema. Ist das auch ein deutsches Thema? Weil Sie haben eben von Stagnation in Deutschland gesprochen. Das ist ja im europäischen Vergleich auch die Ausnahme.
Ja, wir sind sehr geil, die Ausnahme. Ne? Also ja. Das heißt, im europäischen Bereich haben wir natürlich viele Themen, wo man jetzt Sie entlasten kann als Unternehmen. Gerade steuerlich natürlich. Es gibt einen Steuerindex, da sind wir gerade am obersten Rand. Das wissen Sie alle. Und wir haben extrem starke staatliche Eingriffe, ne? Wo man sagt, also warum lasse ich Sie als Unternehmen nach 3 Jahren Pandemie nicht einfach mal machen? Ich habe eine Rede gehalten auf dieser Digital X und im Interview habe ich gesagt, ja, warum lässt sich die Unternehmen jetzt nicht einfach mal in Ruhe? Erholen Sie sich, rammeln Sie sich auf, und, aber das, was wir in diesem Jahr ja gesehen haben, jetzt will jetzt nicht viel über das Heizungsgesetz sprechen, aber das hat uns ja nicht alle irgendwie motiviert. Oder es ist ja sehr viel Unsicherheit gerade leider gemacht. Das kommt hinzu, dass es vielleicht etwas, was in anderen Ländern so stark nicht ist. Das ist meine persönliche Meinung.
Wobei sich dann noch die Frage stellt, ob es nicht in Anführungszeichen nur ein kommunikatives Thema ist.
Ja, das müssen wir wirklich weiter.
Ja. Die wirtschaftliche Digitalisierung ist das eine, aber die kommunale Verwaltung mit der Digitalisierung. Und sehen Sie da den Aussicht, dass wir dann in den nächsten 30 Jahren noch ein bisschen mehr Land sind?
50 Jahre, ja. 50 Jahre, ja. Also nein, das ist aber, ja, das haben wir wirklich verschlafen in den letzten Jahren.
Das ist ein wirklicher Hinweis, wenn Sie was vorher, ja. Die digitale Verwaltung spielt dann nicht mit, dann geht es ja wieder nach Karteikarten
an. Ja, kann man nicht.
Und das hält uns halt richtig. Und wir fahren ja momentan alles gegen die Wand.
Also das Thema, Digitalisierung der Kommunen ist ein Riesenthema. Es ist natürlich so, dass man das nicht erkannt hat und so weiter, aber man muss da einfach mutiger sein. Also das Thema Datenschutz, das ist sehr ernst. Das sind wir vielleicht hier oder auch zu ernst. Deswegen habe ich vorhin ein Stichwort gegeben. Es gibt sowas wie DIA X. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal vorher gehört haben. Das Thema Datensouveränität, das soll so ein bisschen Erleichterung geben. Aber wir haben natürlich dieses Thema mit den Kommunen. Das ist dramatisch. Also mit der mangelhaften Digitalisierung.
Und wenn die es machen, ist es meistens nicht abgestimmt. Das ist dann auch nur in der Richtung nach hinten los.
Natürlich. Ja, wurde auch nie kommuniziert. Das wurde nie kommuniziert in den letzten Jahren. Oder kaum.
So, ich schaue so ein bisschen auf den Zeitplan. Ich würde dir gerne noch eine letzte Frage stellen, wenn es okay ist. Hat sonst einer noch aus der Runde etwas? Sag uns doch mal einen Satz dazu. Wie empfindest du im Moment die Stimmungslage bei unseren Young Talents, die nachkommen? Also, wie motiviert sind die Studenten im Moment, die du siehst, die du hast? Du hast ja gerade viel, auch im Nebenbereich, ist ja dein Hauptthema. Was kommt an jungen Nachwuchskräften aus deiner Sicht nach? Was hat sich da verändert? Was kommt danach?
Also, ich habe vorhin schon gesagt, dass ich dual und berufsbegleitend Studierende habe, und was mich da beeindruckt ist, wie reflektiert die sind. Also mit 2021, 2022 war ich nicht so weit. Wir haben gestern Abend beim Wein ja auch gesprochen. Bei mir fing das irgendwie normale Denken mit 26, 27 an. Heute ist man irgendwie schon sehr reflektiert. Also viele junge Menschen haben einen Plan, sie sind ziemlich motiviert. Es gibt auch heute, und das ist natürlich auch eine Schwierigkeit, viele, viele Möglichkeiten. Wir haben durch Bologna natürlich dann auch die Möglichkeit, europaweit einen Bachelor oder Master zu studieren. Es gibt Studiengänge für alles Mögliche, vom Blumengießen bis zum Massieren, alles Mögliche kann ich studieren. Das macht es natürlich nicht immer einfacher. Und ich habe selber zwei Kinder und habe denen gesagt, studiert irgendwie zu Beginn etwas Duales, versucht dafür, dass ihr coole, nette, pfiffige Leute kennenlernt, dass ihr, ich habe ja vorhin hier eine Folie gehabt mit den Kompetenzen, da komme ich nicht drum rum. Ich muss offen sein, ich muss Daten verstehen, ich muss vielleicht auch anders kommunizieren. Aber dieses Stichwort Generation Z, die wollen alle nicht mehr arbeiten, das schreibe ich so nicht. Das finde ich auch zu plakativ, zu einfach, ist zu allgemein und wird auch denjenigen nicht gerecht, die wirklich, wirklich viel cool machen. Ich habe wahnsinnig viele Beispiele, die wirklich toll sind. Es gibt natürlich auch die anderen, aber ich wollte hier mit ihr reden, die cool sind.
Super, vielen, vielen Dank. Lieber Piet, ich wünsche dir auf jeden Fall zwei Dinge. Das eine, dass dir ganz viele Menschen zuhören für das, was du zu sagen hast, und damit viele Veränderungen unterstützen kannst, und natürlich, dass der HSV aufsteigt. Also das wird auf jeden Fall so kommen. Vielen Dank, dass du da bist. Das war auf jeden Fall toll.
Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.